letzte Woche nochmal mit Wolfgang so ein bisschen gesprochen, über welches Thema man so gut machen könnte, was vielleicht ganz interessant wäre. Und wir kamen so zusammen auf das Thema der innere Frieden, innere Ruhe. Wie kriegt man das hin? Was ist damit so los? Und was ist da eigentlich eine ganz interessante Geschichte? Und ich habe mich dann so ein bisschen erstmal so gedrückt innerlich. Ich wusste nicht, was ich dazu so wirklich sagen soll, weil ich finde, das ist irgendwie ein ziemlich kompliziertes Thema. Aber mir fiel auch nichts Besseres ein. Also ist das das Thema heute Abend. Und was mir halt so beim drüber nachdenken die letzten Tage so einfach in den Kopf gekommen ist, egal in welcher Religion man ist, in welcher esoterischen Richtung man unterwegs ist oder in was weiß ich nicht für Gruppierung, ist es doch immer so, dass alle so ein bisschen dazu bestrebt sind, so eine innere Ruhe irgendwo zu finden. Egal wie viel Party man irgendwie macht, egal was man irgendwie aufbaut oder welche Bomben man wirft, es ist immer so, dass irgendwie so eine Grundlage oder so ein Ziel ist, irgendwann zumindest in eine Entspannung reinzukommen und durch das, was man tut, mit sich selber im Reinen zu sein. Und das ist so das, was wirklich so die meisten Sachen irgendwie durchzieht. Und die Frage ist halt, was ist jetzt eigentlich so diese innere Ruhe? Wo kommt die her? Wie kriege ich das irgendwie zusammen? Und ich mache das ja immer so, das kennt ihr von den anderen Predigten auch. Das wichtigste Buch auf dieser Welt neben der Bibel ist mittlerweile Wikipedia auf Rang 2. Und da steht nämlich dazu, ich habe hier die etwas längere Version, das ist Gelassenheit, Gleichmut, innere Ruhe oder Gemütsruhe ist eine Einstellung, die Fähigkeit, vor allem in schwierigen Situationen die Fassung oder eine unvoreingenommene Haltung zu bewahren. Sie ist das Gegenteil von Unruhe. Das heißt, egal was kommt, ich bleibe entspannt. Und egal was für ein Mist mir auf dem Weg entgegenläuft, und das gibt ja eine Menge Möglichkeiten, was im Leben alles schieflaufen kann, versuche ich, neutral zu bleiben, zu gucken, was ist jetzt damit los, was mache ich damit. Und die Theorie ist ja eine wunderbare Geschichte. Und ich kenne das aber bei mir so, dass oftmals so dummerweise das echte Leben dazwischen schlägt und das mit der einfach mal neutral weitergucken, was passiert, einfach super schwer ist. Und da halt wirklich so immer geerdet zu bleiben und halt neutral zu bleiben und die Fassung zu behalten, ist je nachdem, was kommt, eigentlich kaum möglich. Ich habe das jetzt ganz aktuell gestern erlebt. Ich sollte heute meinen neuen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschreiben. Und gestern rief dann die Bezirksregierung an, ach übrigens, wir haben den Vertrag nicht zugeschickt, weil wir haben die Stelle gestrichen. Wir haben euch das nur noch nicht gesagt, Entschuldigung. Guckt jetzt halt weiter, wie es läuft. Aber das sind halt einfach Sachen, die passieren im Leben. Und das ist auch eigentlich erstmal keine Dramatik, jetzt also zumindest nicht für mich, weil ich habe heute schon das erste Jobangebot wieder bekommen und bin da eigentlich ganz gut versorgt. Aber das sind halt Situationen, wo man erstmal, wenn man da sitzt und was erwartet hat und etwas ganz klar war und man schon Sachen geplant hat, wie es weitergeht, erstmal einen schlucken lassen. Und was dann so passiert, ist halt einfach, dass wir diese innere Unruhe, die auf einmal entsteht, wo sich auf einmal so was im Magen zusammenzieht, man ein komisches Gefühl kriegt, man irgendwie merkt, da passiert jetzt gerade irgendwas, was ich eigentlich nicht so wollte, ein unangenehmes Gefühl in uns hervorruft. Und ich glaube, das ist das, was eher so an innerer Unruhe uns eigentlich stört, dass wir nicht mehr zufrieden sind, dass irgendwas anfängt zu rumoren. Und das sind halt einfach Punkte, die halt ganz unterschiedliche Gründe haben können. Das können kleine Sachen sein, wie vielleicht die Angst vor dem Vokabeltest, die uns unruhig werden lassen. Das kann sein, dass ein Umzug irgendwie nicht weiß, was los ist. Irgendwie ein neuer Job oder eine Arbeitssituation, die wir nicht einschätzen können. Das können Krankheiten sein, die irgendwie da sind, Erlebnisse im Freundes- und Familienkreis, irgendwas, was auf jeden Fall so ist, dass man sagen kann, es passiert was, wo ich nicht die Kontrolle drüber habe. Und dieses nicht die Kontrolle darüber haben, das ist das, was dieses Unwohlsein ausfüllt. Weil wir als Menschen gerne planen, gerade wir Deutschen sind da sehr, sehr gut drin, alles 100% durchzuplanen, andere Länder sind da viel, viel entspannter. Aber wir hier in unserem Breitengrad in Europa wollen alles 100% klar haben. Wir wollen da eine klare Struktur drin haben. Man hat einen Finanzplan über die nächsten 30 Jahre erstellt, damit man genau weiß, wie das Ganze läuft. Und auf einmal kippt ein Dominostein um und das Ganze gerät so ein bisschen in Schwanken. Aber die Sache ist, dass diese Situation in uns erstmal Stress auslösen. Und das ist einfach so, dass dann im Körper unter anderem Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet wird. Und das hat erstmal ganz tolle Sachen. Weil wenn die Sachen ausgeschüttet werden, der Körper reagiert da direkt drauf, werden wir wacher. Wir haben direkt einen Blick dafür, Sachen zu erkennen. Wir werden fitter, wir haben mehr Kraft, wir haben mehr Energie. Wir können Energiereserven abrufen, die wir in einem Normalzustand niemals drankommen würden. Und das ist eine Funktion, die Gott scheinbar in unseren Körper reingelegt hat, die halt bei uns teilweise nicht mehr ganz so wichtig sind. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Busch lebe und da kommt auf einmal so ein Löwe um die Ecke gepäst, dann ist Adrenalin und eine höhere Geschwindigkeit manchmal von Vorteil. Und auch bei uns im Arbeitsleben einfach zu sagen, jetzt kommt Stress, irgendwas rennt gerade auf meinen Schreibtisch, ich werde wacher, ich bin fitter, ich kann mehr Energie abrufen, ich kann auch 5 Stunden ohne aufs Klo zu gehen mal durcharbeiten, um einen Fall wegzukriegen, sind Sachen, die uns helfen. Das heißt, Gott hat da schon eine Schutzfunktion in uns reingelegt, dass wenn schwierige Situationen kommen, automatisch unser Körper darauf reagiert und als Aufputschmittel quasi in uns Sachen lostritt. Und das heißt, dass im Prinzip der Körper sagt, pass mal auf, sobald du diesen Stress spürst, ist es einfach so, hier ist eine Situation, hier musst du aufpassen. Hier musst du auf der Hut sein, hier kommt irgendwas Komplizierteres, hier kommt etwas, wo du einfach mal ganz anders mit umgehen musst und du kannst jetzt hier nicht 0815-mäßig in den Tag reinrennen. Und das heißt erstmal, dass der Stress, den wir spüren und diese innere Unruhe, die da ist, eigentlich gar nichts Negatives ist, sondern erstmal eine Schutzfunktion, wo der Körper uns sagt, wo eine Situation uns sagt, ey, aufpassen, Augen auf, jetzt geht's los. Und das Problem, was wir mit der inneren Unruhe haben, wo es wirklich erst zum Problem wird, ist, wenn diese Level, dass immer mal wieder so eine Situation da ist, dauerhaft werden, oft vorkommen oder ganz hoch sind, dass man damit nicht mehr genau weiß, wie gehe ich jetzt damit um, weil das normale Level anfängt zu übersteigen. Und erst da wird einfach aus der inneren Unruhe, die ein Schutz ist, die auch bis vor 100-200 Jahren so als Stressproblem gar nicht irgendwie existierte in der Gesellschaft, wo es das Wort gar nicht so in dem Sinne gab, wo wir damit halt einfach halt anders umgehen muss. Das heißt, ab und zu ist innere Unruhe eine ganz gesunde Sache, eine ganz normale Geschichte und schützt uns. Und wenn das öfter passiert, kann man da ein paar Hilfen haben. Bei so kleineren Dingen habe ich so 4 Beispiele, 4 Schritte, die man da halt gut machen kann. Und das erste ist, erstmal ruhig bleiben und die Ursache suchen. Jeder Stress, jede innere Unruhe, die in uns irgendwie aufkommt, wo man merkt, irgendwas zieht sich zusammen, hat einen Grund. Und ich muss mir den Grund ganz genau angucken, was ist das? Ist das ein realistischer Grund? Ist das eine Angst, die wirklich reell ist oder nicht? Viele von uns haben total Angst vor Spinnen. Die kriegen totale Panik, wenn da irgendwie so eine kleine Spinne durch die Gegend rennt. Das löst totale Unruhe und Stress aus. Also bei meiner Frau zum Beispiel, wenn die nicht weiß, wo die Spinne hin ist, auf dem Sofa, dann ist das richtig Unwohlsein. Und dann ist das wirklich, dass da innen drin überhaupt keine Ruhe mehr reinkommen kann. Obwohl die Angst total unbegründet ist, weil die Spinnen hier in Deutschland uns im Normalfall nicht groß gefährlich werden können. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, was ist da für eine Gefahr, warum fühle ich mich unwohl, ist das was, worum ich mich wirklich kümmern muss oder was ich einfach schon durch Nachdenken in den Griff kriege. Der zweite Punkt ist, wie man da mit Stress gut umgehen kann, ist Sport. Wenn ich mich bewege, wenn ich einfach mal irgendwie groß spazieren gehe, joggen gehe, Fußball spiele, weiß ich nicht, mal an den Boxsack gehe, gibt 1000 Varianten, wird so viel Stress abgebaut, dass erstmal der Puls runterkommt, man sich beruhigt und den Kopf frei hat, weiter nachzudenken. Als drittes, das ist so ein Motto, das habe ich vor ein paar Monaten nochmal was deutlicher, als ich eine Tauchrettungsausbildung gemacht habe, nochmal gelernt, die 4 Schritte, stoppen, atmen, denken, handeln. Wenn irgendwas ist, wo du merkst, oh, ich fühle mich jetzt total unwohl, irgendwas ist hier, ich bin total unzufrieden, halt an. Setz dich mal wirklich ganz in Ruhe irgendwo hin. Geh allein in eine Kneipe, in die hinterste Ecke, bestell dir ein Bier und setz dich erstmal ganz in Ruhe hin. Du mit dir und Gott alleine. Mal vielleicht nichts rundherum. Und dem Bier, ganz, ganz wichtig, also zumindest für die, die kein Alkoholproblem haben. Und dann atme mal durch. Versuche erstmal an irgendwas zu denken, was vielleicht irgendwie schön war. Ein Urlaub, dein erster Kuss, keine Ahnung. Irgendwas, wo du dich entspannst. Versuch mal durchzuatmen. Und dann denkst in aller Ruhe über die Situation nach. Was kann man machen? Welche Auswirkungen könnte das haben? Und fang dann erst an zu handeln. Nimm dir Zeit, dich mit den Sachen wirklich auseinanderzusetzen. Oftmals haben wir die Probleme, dass die Sachen dadurch noch chaotischer werden, weil wir direkt Schnellschüsse machen und weil wir direkt anfangen wollen zu handeln, um das Unwohlgefühl wegzukriegen und rennen dabei viel stärker in die Scheiße rein, als wir vorher eigentlich drin waren. Und das kann man dadurch so ein bisschen abbauen. Und, was immer gut ist, Lachen ist die beste Medizin. Guckt euch einfach mal wieder einen schwachsinnigen Film an. Einfach mal irgendwie einen Film, wo man quasi eigentlich nur mit 15 und volltrunken drüber lachen kann und versucht mal drüber zu lachen. Zieht euch eine Komödie rein, weil Lachen entspannt den ganzen Körper und macht auch den Kopf total frei. Das sind so 4 Punkte, wo ich sage, das sind Sachen, die kann man relativ schnell unproblematisch umsetzen, um erstmal so einen ersten Punkt wegzukriegen. Wenn ich aber merke, das bleibt dauerhaft und ich habe immer wieder ein Unwohlgefühl und das wird immer stärker und ich komme damit nicht klar, wollte ich noch so 6 andere Punkte, an denen man halt was stärker arbeiten kann, nochmal sagen. Das erste ist, wir müssen lernen, uns nicht von der Anerkennung anderer Menschen abhängig zu machen. Es ist total oft, dass wir uns danach beurteilen, was sagt der Chef über mich, was sagt mein Partner über mich, was sagt mein Nachbar über mich, was denkt, was weiß ich nicht, die Müllabfuhr, wenn sie an meinem Haus vorbeifährt und auf meinen Rasen guckt, da über mich, keine Ahnung. Wir Menschen leben davon, uns mit anderen Menschen abzugleichen. Wir sind Herdentiere und brauchen Gemeinschaft. Und das ist eine wunderbare Sache. Aber wenn du die Meinung der Gemeinschaft so hochstellst, dass sich das total unter Druck setzt, dann sollte man gucken, ist das wirklich gesund? Sind die Leute, die um mich rum sind und deren Beurteilung ich mir antue, wirklich gut für mich? Oder sind das vielleicht Vollidioten, die mich vielleicht runterputzen wollen, damit es ihnen besser geht? Als ein Beispiel. Von welchen Leuten lässt du dir was sagen? Das andere ist, nicht alles perfekt machen wollen. Meine Frau ist totale Perfektionistin, die kriegt den Rappel, wenn irgendwas nicht 100% akkurat ist und dreht dann voll am Rad, ja, und kann dann auch nicht aufhören, bis das wirklich perfekt ist. Da haben wir oft Stress, weil ich bin eher so passt schon Typ oftmals. Und ich hatte das zu Hause, meine Eltern wollten immer, dass ich Zimmer aufräume. Und das passte eigentlich nicht so in das Lebenskonzept, was ich gerade als Jugendlicher irgendwie so hatte. Und irgendwann war dann halt die Sache da, dass man sagt, pass auf, du musst das so und so, muss aufgeräumt sein, ist Pflicht, aber du darfst eine Kors-Schublade haben. Und da ist es scheißegal, was da drin ist und wie das aussieht. Da kannst du machen, was du willst. In dem Teil von dem Schrank ist egal. Und guckt mal im Leben, auch wenn ihr viele Sachen gut hinkriegen wollt und wenn ihr vielleicht auch viele Sachen perfekt hinkriegen wollt, gibt es vielleicht Bereiche, wo ihr lernen könnt, einfach auch mal ein bisschen Chaos und ein bisschen Chaos und ein bisschen Freiheit einfach laufen zu lassen. Dass man sich da nicht selber wahnsinnig macht. Ein anderer Punkt, den ich ganz, ganz oft bei mir auf der Arbeit habe, wir sind nur für uns selber verantwortlich. Ich kann vielen Leuten Ratschläge geben. Ich kann vielen Leuten sagen, was ich denke, was vielleicht besser wäre, was entspannter wäre, was helfen würde. Aber im Endeffekt kann ich nur über mich selbst bestimmen und kann nur irgendwie mein Verhalten auf das andere irgendwie abgleichen und kann überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Aber ich habe nicht die Verantwortung über das, was ein anderer tut. Und das ist das, was ich halt ganz viel bei mir auf der Arbeit, gerade wenn es halt irgendwie, ich arbeite unter anderem mit Gewaltstraftätern zusammen, denen halt sage, es ist mir scheißegal, was du tust. Ich sag dir, wie es besser läuft und wie du nicht nochmal in den Knast reinkommst. Ob du das umsetzt oder nicht, ist mir egal. Weil ich fahre nach Hause, ich habe mein Geld verdient und ich gehe nicht in den Knast. Wenn du ihm auf die Fresse haust, dann ist das so. Viel Spaß dabei. Hast du dich dann für entschieden. Und das ist ein Punkt, den wir wirklich immer weiter lernen müssen. Ich kann Leuten nur Ratschläge geben, weil ganz oft verrennen wir uns da drin, gerade auch so aus teilweise vermeintlich oder falsch verstandener christlicher Nächstenliebe, uns total in andere immer rein und immer dafür und sonst was, findet eine Grenze. Wir sind, was das Leben anderer Leute angeht, Unterstützer, Begleiter, Berater, aber nicht mehr und auch nicht weniger. Anderer Punkt ist, hab Geduld mit dir selber. Ich bin ein ziemlich ungeduldiger Typ. Wenn ich was will und wenn ich was anfangen will, dann fange ich direkt an. Und ich hasse das, Sachen auf eine lange Bank schieben zu müssen. Das macht mich echt total wahnsinnig. Und das ist so ein Punkt, der auf mich zum Beispiel zutrifft. Ich muss lernen zu gucken, wann ist was wirklich dran. Weil wenn ich mich in Sachen reinrenne, die im Moment noch gar nicht dran sind, die vielleicht auch noch gar nicht sinnvoll sind, werde ich auf jeden Fall unzufrieden, weil es wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das kann nicht klappen. Und da halt wirklich die richtigen Zeitpunkte abzupassen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, Lebenskrisen muss man nicht alleine meistern. Wir haben den riesigen Vorteil, gerade als Gemeinde, dass wir über Ansprechpartner mit Gemeindeleitung, mit Seelsorge, mit Leuten, die man hier kennt, immer eine Basis hat, hinzugehen und zu sagen, ey, hör mal, ich habe da ein Problem, kannst du mir einen Tipp geben? Oder sag mir, wo ich hingehen kann, dass ich einen Tipp kriegen kann. Es gibt darüber hinaus ganz viele Bereiche, wo wir in Deutschland super gesegnet sind von Gott, mit Therapeuten, mit Psychiatern, mit Psychologen, mit Beratungsstellen, mit sonst was, wo wir überall hinrennen können. Das hat kaum ein Land auf dieser Welt diesen Luxus, wo wir uns alles Hilfe holen können, die wirklich da ist. Und ich merke immer wieder, dass Leute es wirklich scheuen, sich diese Hilfe zu holen, weil man halt glaubt, man bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn man mal jemanden nach Rat fragt, der neutral vielleicht mal von außen irgendwo drauf gucken kann. Und wenn ihr merkt, das sind wirklich Sachen, wo ich echt dauerhaft irgendwie unzufrieden bin und dauerhaft irgendwie eine Unruhe habt, nehmt euch die Zeit, springt drüber weg und sucht mal irgendwie jemanden, mit dem ihr da reden könnt, der vielleicht nicht irgendwie der Kumpel ist, der euch eh was sagt. Neben diesen ganzen pädagogisch-psychologischen Sachen, die man dazu ausführen kann, ist halt aber das Schöne, deswegen habe ich ja hier keinen Vortrag an der Uni, sondern in der Gemeinde, dass ja auch noch Gott in dem Ganzen eine Rolle drin spielt. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Basis, die da drin ist, deswegen kommt sie auch am Ende und nicht vorneweg, dass Gott einfach uns super viel Kraft darin gibt und unterstützt. Und was ich halt wichtig finde, darin zu sagen, nicht alles, was auf dieser Welt passiert und was wir erleben, findet Gott wirklich gut. Er hat Sachen zugestimmt, er lässt Sachen zu, aber nicht alles, was hier passiert, gefällt ihm. Und das macht es ganz deutlich, es gibt ja dieses kleine Ding, das Vater Unser, wo Gott halt sagt, wo Jesus sagt, so könnte man ungefähr beten. Das ist mal so ein Beispiel, wo er ganz klar sagt, dein Wille geschehe wie im Himmel, wie im Himmel so auf Erden, wo wir darum bitten sollen. Wenn wir darum bitten sollen, dass sein Wille hier auf der Erde passiert, muss ich davon ausgehen, dass es ganz, ganz viele Bereiche gibt hier auf dieser Erde, die wir erleben werden, wo sein Wille nicht passiert. Genau deswegen sollen wir da auch im Gebet, alleine, als Gemeinde und so weiter, darum kämpfen, dass das in unserer Umgebung immer mehr passiert, dass sein Wille durchgesetzt wird. Aber uns muss klar sein, dass aus verschiedensten Gründen Satan halt schon viel Einfluss hat und der hat gar kein Interesse daran, dass wir innerlich irgendwie zur Ruhe kommen und Frieden haben. Und Gott will uns da wirklich Kraft geben. Und da habe ich aus Jesaja einen Vers mitgebracht. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Wir haben einen Gott, der die komplette Welt geschaffen hat, der alles organisiert hat, der es schafft, deinen Körper mit den Zellen, die da drin sind, mit den paar Atomen, die da durch die Gegend flitzen, am Laufen zu halten und das die ganze Zeit und das Ganze geschaffen hat. Und der steht hinter uns und sagt, ich bin doch da. Mach mal ganz entspannt, kriegen wir auf die Kette. Und mit der Zusage brauchen wir eigentlich gar keine Angst mehr vor unerwarteten Situationen zu haben, weil ich genau weiß, ich habe einen hinter mir, der jede Situation meistern kann. Und so das Höchste, was ich da gefunden habe, ist aus Johannes. Da sagte Pilatus zu ihm, das ist Jesus, warum sprichst du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Jesus wusste, dass da echt fiese Sachen kommen, aber es war für ihn ganz klar, das, was kommt, das ist ein Weg, mit dem ich mit Gott gehe, weil ich den mit ihm abgestimmt habe. Und wenn Gott mit mir einen Weg abstimmt, dann ist das der Weg, den habe ich zu gehen. Da gibt es gar keine Diskussion und das wird funktionieren und er wird da hinter mir stehen. Und Jesus hat da selber stundenlange Schmerzen und den Tod irgendwie mitnehmen müssen, was echt, glaube ich, eine sehr, sehr fiese Geschichte war, was er erlebt hat. Und er hat es durchgezogen, weil er wirklich das Vertrauen da in Gott drinnen hatte. Und ich glaube, dass wir oftmals die Arroganz haben, selber entscheiden zu wollen, welcher Weg für mich gut wäre und welcher Weg für mich nicht gut wäre. Und wir stellen uns darüber und wollen entscheiden, was jetzt eigentlich angenehm ist. Aber Gott sieht das teilweise halt ganz anders. Und ich finde es halt, dass wir da echt in so eine Arroganz reingekommen sind, Gott reinzureden, was jetzt besser oder schlechter ist. Weil er einfach einen ganz anderen Überblick hat und weiß, was braucht die Welt und was ist da. Und wir gehen da teilweise viel zu egoistisch mit um. Ich habe jetzt in der Dokumentation, die ich halt extra über Kleinkinder gesehen habe, war ein ganz interessanter Artikel drin. Wenn du Kinder nimmst, so Kleinkinder, 2, 3 Jahre alt, und stellst die im Zoo vor die Glasscheibe, wo ein Löwe drin ist. Gehen die Kinder keinen Deut zur Seite. Der Löwe kann angerannt kommen, der springt gegen die Scheibe, der haut gegen die Scheibe. Das Kind wird nicht weggehen. Weil eine Katze einfach von der Gesichtsstruktur niedlich auslöst. Und das Kind kann nicht unterscheiden, dass die Hauskatze echt niedlich ist, auch wenn sie vielleicht mal kurz zulangt. Der Löwe in der Realität allerdings mit einem Hapsen sie im Mund machen würde. Das Kind kann das gar nicht unterscheiden. Für die ist halt einfach nur eine niedliche kleine Miezekatze und da ist halt dummerweise die Scheibe zwischen. Und der schlägt ja nur gegen die Scheibe, weil der Löwe auch mit mir spielen will. Also warum lässt mich denn keiner da rein? Kinder haben diese Angst nicht. Die kennen diese Angst nicht. Und das ist auch gut so. Sonst würden sie nämlich eine ganze Menge auf der Welt nicht so erleben können und nicht so erfahren können. Wir als Erwachsene wissen aber, dass das sehr sinnvoll ist, eine Scheibe dazwischen zu bauen im Zoo, weil das sonst eine Menge Putzarbeit geben würde. Ja, so, dann würden nämlich viele Zoos relativ schnell wieder zumachen, wenn die Scheiben mal irgendwie nicht gut funktionieren würden. Und das ist einfach so ein Beispiel, was mir so eingefallen ist. Gott hat den Überblick. Gott ist der Erwachsene in dem ganzen Kindergarten, in dem wir hier rumrennen und versucht irgendwo auch hier unter Scheiben reinzuziehen, die uns teilweise nicht gefallen, weil wir mit diesem dämlichen Löwen spielen wollen. Weil der hat doch so eine geile Mähne. Weil er aber genau weiß, was passieren würde, wenn wir uns den Scheiß antun, zieht er da eine Scheibe rein. Und wenn ein Kind auf den Löwen zurennt und mit dem Gesicht mal voll gegen die Scheibe knallt, dann denkt das Kind, ey, welcher Vollidiot hat die Scheibe hier hingestellt und auch noch geputzt. Und genau so kleinkindhaft reagieren wir teilweise, wenn bei uns im Leben mal Sachen scheiße laufen oder vielleicht unangenehm laufen, obwohl wir das Ganze mit Gott abgesprochen haben und gehen dann da drauf hin und sagen, ey Gott, was soll der ganze Kack? Ey, was machst du hier für einen Blödsinn? Und er steht da oben und sagt, hör mal, sei mal froh, dass diese verdammte Scheibe da ist. Das wirst du nicht raffen, das kannst du gar nicht verstehen, aber glaub mir, diese Scheibe in deinem Leben ist verdammt gut. Und das ist, glaube ich, eine Haltung, die man in sich wirklich verändern muss. Und wenn ich mir sicher sein kann, dass ich mich immer nach Gott ausrichte und wenn ich wirklich mein Leben darauf ausrichte, immer zu fragen, Gott, was willst du, wo soll ich hingehen? Und mich darauf verlasse, dass die Wege, die Gott mir da hinlegt und die ich wirklich erfahre, wirklich die richtigen sind, auch wenn sie mir teilweise überhaupt nicht gefallen, dann komme ich in die Zufriedenheit rein, dass ich weiß, wenn er mir die Wege vorgibt, wenn Gott mir die Wege vorgibt und sagt, ich bin auch noch bei dir, dann kann eigentlich gar keine wirkliche Unruhe und Unzufriedenheit in mir wirklich aufkommen, weil ich genau weiß, es ist das Perfekte, was passieren kann. Nicht das Angenehmste, nicht das Schönste und vielleicht nicht das, was ich mir erträumst habe, aber das Perfekte, was Gott aus meinem Leben machen will. Und da muss man wieder auf den Punkt zurückkommen, ich bin sein Geschöpf, und ich bin derjenige, der mit ihm zusammenlebt und mich nach ihm ausrichten möchte und nicht derjenige, der mein Leben bestimmen will. Und ich glaube, wenn wir das halt im Gebet und im Handeln und im Nachdenken immer mehr reinkriegen, uns danach zu orientieren, was will Gott und ich will einfach seine Wege gehen, weil das ist vom Gesamtsystem einfach das Geilste, kann ich viel mehr innere Zufriedenheit und innere Ruhe kriegen. Ich habe noch zum Abschluss von einer Frau Pieper einen kleinen Tipp mitgebracht, wie man generell so im praktischen Alltag innere Ruhe üben kann. Die ist keine Christin, deswegen ist das Beispiel jetzt auch damit nicht verbunden, aber ich finde es sehr toll. Und ich lese das einfach mal vor, was ihr quasi mindestens einmal die Woche praktizieren könnt. Eine Möglichkeit, im hektischen Alltag eine Ruheinsel zu schaffen, in der man sich besinnen kann, ist im Supermarkt an der Kasse die längste Warteschlange zu wählen. Damit stärkt man sein Gefühl der Selbstkontrolle, nimmt sich bewusst Zeit, entweder die Gedanken schweifen zu lassen, Menschen zu beobachten oder auch zu überlegen, was am Abend noch zu tun wäre. Wenn man das so macht, kommt man im Supermarkt nie unter Zeitdruck und bekommt Ungeduldsanfälle nicht. Zusätzlicher Tipp. Bevor man bezahlt, sollte man alle durch den Scanner gelaufenen Waren zuerst einräumen, damit nicht dieser Druck entsteht, dass die Waren des Nächsten oder der Nächsten nach dem Bezahlen zwischendurch schon nachgeschoben werden und man hektisch seine Sachen verstauen müsste. Übrigens, nebenbei, auch die Kassiererin oder der Kassierer an der Kasse werden für diese kleine Verschnaufpause vielleicht dankbar sein. Amen.